Jeder Quadratzentimeter Welt ist erklärt. Jede Wissenslücke gestopft. Jedes Bedürfnis identifiziert. Jeder Winkel ist erforscht. Jede Nische erkundet. Jede Achse vermessen. Die Erde ist in ihre letzte Dezimale ausgeleuchtet. Ihre Ränder sind interpretiert. Ihre Räume industrialisiert. Jede Idylle ist kartografiert. Jede Ruine vermarktet. Jeder Berg bestiegen. Von jeder Bucht gibt es ein Foto. In jeden Vorort lässt uns Google Earth per Mausklick einfliegen. Reise-Know-Hows liefern auf 400 Seiten Tipps und Routen für Äquatorialguinea, Aserbaidschan und Kiribati. Reiseveranstalter stellen verlockende Wechsel auf portionierte Exotik aus. Und Länder und Inseln unterwerfen sich den Verheißungen des organisierten Tourismus als volkswirtschaftlicher Geschäftsgrundlage.
Nie war es für Gruppen aller Altersstufen problemloser als heute, nach Tasmanien, ins Altaigebirge, nach Feuerland und auf die Komoren zu kommen, um Selfies mit Schamanen oder Aborigines mit der Botschaft in die Welt zu schicken: Ich war da. Nie zuvor war für den kleinen Mann die große Reise bezahlbarer, nie die englische Lingua Franca omnipräsenter, nie die Chance, durch Reiseblocken den Unterhalt on the road zu verdienen, leichter als heute. Trotz Terror, Krieg, Putsch, Attentat und Amok brechen die Menschen unverdrossen auf und besuchen massenweise präparierte Reservate, in denen das Spektakel eines verlässlichen Paradieskomforts möglichst kostengünstig zu haben ist. Wenn das Cocktailglas in der Sonne Südostasiens blitzt, wenn Schwefelschlund und Elfenpoesie garantiert sind und das Kosten-Nutzen-Kalkül mit einem idealen Preis-Leistungs-Verhältnis korrespondiert.
Reisen als Erkenntnis oder wie ich mir im Anderen begegne. Von Christian Schüle.
Durch ihre digitale Parzellierung ist die Welt kleiner, erfahrbarer und vertrauter geworden. Der Mensch kommt sicher an. Der Rückflug ist bereits gebucht und die Frankfurter Tabelle zur Preisminderung bei Reisemängeln neben dem Portemonnaie im Handgepäck verwahrt.
Der Urlaubende mag es angenehm und das zu Recht.
Er schätzt die Sicherheit im Verwegenen.
Er kauft sich die Berechenbarkeit einer Illusion und lässt sich,
wissentlich oder nicht,
eine real nicht vorhandene Idylle inszenieren. Potemkinsche Dörfer in Tunesien, Kuba oder Griechenland etwa. Dörfer und Küstenorte, in deren Hauptstraßen freundliche Fischer den Fang des Tages zeigen oder Restaurantbesitzer mit aufgehängten Oktopussen und Musikfolklore das vom Stereotyp verlangte Ambiente orchestrieren. Der Südländer liefert, was der Nordländer wünscht. Und die romantisierte Scheinwelt, mit der Letzterer sich dann auf Instagram die zur sozialen Anerkennung notwendigen Prestigepunkte sichert, verschweigt die untheatralische Erbärmlichkeit der zweiten oder dritten Reihe der Dörfer, wo das wahre Leben oft genug aus Geldnot, Härte, Leid und Arbeitslosigkeit besteht. Idylle wird zu Performance von Idylle, indem das Idyllische museal ausgestellt wird, um kurzzeitig hereinspringenden Touristen die wohlige Anschauung des Ursprünglichen zu ermöglichen.
Mit Reisen hat all das nichts zu tun. Reisen ist nicht Urlauben. Urlaub ist immer schon angekommen sein. Reisen ist immer auf dem Weg sein.
Und doch ist Reisen keinesfalls die Expedition in die Erotik der Exotik, am besten durch einen Adventure-Agenten organisiert, der im Exzess eines waghalsigen Canyon-Jumps die fällige Marktlücke optimaler Adrenalinausschüttung erkannt hat.
Wer reist, kommt nicht an. Wer reist, hat kein Ziel. Wer reist, fragt und weiß, dass er vielleicht keine verwertbare Antwort erhält. Reisen macht ja dann keinen Sinn mehr, wenn man den Sinn des Reisens darin sehen will, Stadt-Land-Flussnamen zu kennen und beim abendlichen Dinner mit angeklicktem Wikipedia-Wissen einen Hinweis auf die eigene Weltkenntnis zu geben.
Wir waren noch nie da, aber der Velavaru Beach ist mit Abstand der schönste Strand der Welt. Den musst du gesehen haben.
Werde, der du bist, empfahl uns einst der ewig kranke Friedrich Nietzsche in seinem Werk Ecce Homo. Und so ist Reisen weit mehr als nur Weltkenntnis. Es ist fortgesetzte Welterkenntnis. Reisen ist eine Haltung und es erfordert Haltung. Jedes Erkennen beginnt mit dem Staunen darüber, was der Fall ist. Die Erfahrung einer scheinbar bekannten Welt, die uns auf dem vermeintlichen Zenit unseres Wissens, Vermessens, Planens und Archivierens dennoch stets verborgen bleibt. Die beständige Verborgenheit der Welt staunend zu erkennen, ist nach wie vor die größte Herausforderung, die der Wissensarbeiter der ausgerufenen Wissensgesellschaft unserer Tage sich stellen kann, da er doch, wie wir alle es gerne tun, fortgesetzt glauben möchte, er hätte auch nur irgendwas von sich und dieser Welt verstanden.
Dann senkt sich die Sonne und man steht mitten im unerkannten Orient, eingehüllt in Abgase und Mythen an der 600 Jahre alten Hazrat Hezr Moschee, wo die Seidenstraße einen heftigen Schwung hügelabwärts in den überfüllten Usbekistan-Boulevard vollzieht. Da also steht man endlich, von Verkehr umtost, und stellt sich vor, wie es hier vor 600 Jahren im Sommer gestunken haben muss. Nach Fellen, Fleisch, Leder, nach dünstenden Tieren und atmenden Händlern, nach den Resten vielfarbiger, ungeklärter Ausscheidungen auf den Gassen und Wegen. Einmal wollte ich an diesen in seine Mythologie gezwängten Ort kommen. Seit der Vorschule hatten sich zahlreiche Sehnsüchte diesem Namen und seinem Klang unterworfen. Ein poetisches Versprechen, hingeträumt in zig Nächten, als Wörter wie Sindbad und Seide durch den Kinderkopf flitzten. Samarkand. Die Seidenstraße, die legendärste aller Handelsrouten, führt prosaisch in jene Stadt, die im 15. Jahrhundert das glanzvollste Juwel auf dem Antlitz der Erde gewesen sein soll. Irgendwo hier, denke ich als erwachsen gewordener auf dem Usbekistan-Boulevard, werden meine Märchenmänner in goldbestickten Samtmänteln schon durch lichtlose Gassen gehen. Irgendwo meine Märchenfrauen in dunkelroten Seidenkleidern über Plätze huschen und irgendwann werde ich das Brutzeln von gegrilltem Lammfleisch vernehmen, im Staub der Ewigkeit schlurfen und vielleicht den großen Seidenteppichkönig treffen, der hier residieren soll. Vielleicht ist der schielende Seidenteppichkönig von Samarkand nur eine Legende, vielleicht ein prächtiger Hühne. Vielleicht sitzt aber auch nur ein kleines Männchen auf einem mit Tüchern behängten Stuhl, als hielte es eine Parabel bereit. Sinn von Sehnsucht sei, dass sie sich niemals erfülle. Der Trubel ist still, aber es ist Trubel da. Er vollzieht sich lautlos, in der zarten Hektik der hereinbrechenden Dämmerung, in der es kein Geschubse gibt, nur beherzte, gezielte Schritte in schmucklosen Gummischuhen, als hätten die Menschen Angst vorm verschlingenden Schwarz der Nacht in dieser Stadt, die kaum Lichter hat und so viel schwere Unergründlichkeit. Ein Tor müsste just an dieser Stelle stehen, tut es aber nicht. Stattdessen stehen da verfallene Betonklötze nach sowjetischer Art und es ist, als schere man sich hier kein bisschen um die eigene Patina und noch weniger um die Verzweiflung abendländischer Spurensucher. Das mythische Samarkand ist ein Museum für gestattete Fantasien. Das Reale von profaner Urbanität mit postsowjetischer Tristesse. Die Männer tragen schwarze Lederjacken und schwarze Jeans, als sei die Zukunft nichts als schwarz und fast alles ist jetzt Neustadt, weil es nur noch ein paar restaurierte Quäntchen Altstadt gibt. Samarkand ist nur noch die Membran eines gerade zerfallenden Mythos. Es verweigert sich der Sehnsuchtserfüllung und jeder zum Schwärmen bereite, muss mühsam melancholische Arbeit leisten, um das Legendäre aus dem Realen herauszufantasieren. Wer noch verzückt werden will, braucht den zweiten Blick.
Der Reisende ist Bildersammler. Sich Bilder zu verschaffen, die über das Negativ des bereits hundertfach Gesehenen oder Kolportierten hinausgehen, darin besteht der Sinn des Reisens, in der Erkenntnis, dass man nicht weiß. Nichts ist selbstverständlich und nichts versteht sich von selbst. Das Belegte, Beschriebene und so oft Beglaubigte an sich hat keinen Wert und wird zur Bildung erst durch Aneignung der selbst erschaffenen Bilder. Nicht die Bildung, die über kognitives Wissen gewonnene, nicht die über angehäufte Fakten, die über womöglich enzyklopädisches Wissen hinausgehende Bildung ist gemeint. Keine Herzensbildung allein, sondern das Unbestimmbare dazwischen, Seinsbildung. Sie verändert die Sicht und das Verhalten Und dann kann er sich ein Bild von einer Sache, einem Ort, einem Menschen machen, das für ihn und nur für ihn wahr ist.
Im Dorf Bachmalzeu könnte ein Kamel stehen, aber dort steht keins. Das Dorf ist eine Straße breit. Kopflose Lämmer bluten am Haken hängend aus. Rinder irren reglos umher. Der Verkehr kennt kein Regelwerk. An dünnen Drähten baumeln Fische, so lang und dick wie die Unterarme eines kernigen Bauern. Und dann sinkt auf einmal die ewige Sonne hinter die Berge des angrenzenden Tadschikistan. Die Steppe ist unendlich. Und in den abgeernteten Baumwollfeldern, so scheint es mir, nisten tote Seelen. Über Bachmalzeu verglüht der usbekische Himmel, als wolle er sagen: Reisender, wenn du deine Sehnsucht der Wirklichkeit aussetzt, setzt du alles aufs Spiel. Die ganze Fantasterei vom imaginierten Farbenglanz der Rubine und Smaragde, vom Geruch von Safran und Nelken, dein Beschwören von Flaschengeistern, die wüstenwindgestreifte Einsamkeit und die Erotik der morgenländischen Nacht. Der arbeitende Reisende, der den wahren, unentdeckten, bilderreichen Orient seiner Kinderträume sucht, fährt schließlich weiter auf der alten Seidenstraße nach Bukhara, die zwar geteert ist, aber immer noch ein unberechenbares Ereignis. Das Fiepen und Surren der die Minarette umkreisenden Fledermäuse ist so klar zu hören wie der freche Chor der indischen Stare. In diesen Breiten ist der Name des Herkunftsortes seit jeher wichtiger als der Eigenname des Karawanenhändlers. Und man hört die Einheimischen auf dem überkuppelten Tim Abdullah Khan, dem alten Seidenbazar von Bukhara, fragen:
Von wo bist du?
Wo kommst du her, Reisender? Die Frage der Menschheit, die Frage aller Jahrtausende, die Frage, die über Krieg und Frieden, Vertrauen und Glück entschied.
Ja, wo komme ich her? Könnte ich das sagen? Könnte ich mehr sagen als nur den Namen eines Landes, meines Staates? Germania, Germany, Deutschland? Ich komme aus einem Land, in dessen friedvolle Zivilisation hineingeboren zu sein, ich das Glück hatte, ohne zu wissen, dass es grundsätzlich niemandes persönliche Schuld ist, in einer Krisen-, Dürren- oder Hungerregion auf die Welt gekommen, ebenso wenig wie es jemandes persönliches Verdienst ist, in ein wohlhabendes Land geboren worden zu sein. Herkunft ist Zufall, und Heimat fällt jedem wahllos zu.
Wer nicht aufbricht oder wegfährt oder hinreist, muss sich nicht fragen, wo er herkommt, weil er nicht danach gefragt wird. Er muss sich nicht selbst befragen, ob Herkunft wichtig oder sinnvoll oder bedeutsam ist. Der Zusammenhang zwischen Herkunft und Identität betrifft irgendwann jeden Einzelnen, weil jeder für seine Identität Herkunft braucht. Warum? Weil die Identität eines Menschen doch in der Erzählung besteht, die ihm aus sich zu machen gelingt. Nur in der Schilderung meiner Realität erlangt die Geschichte meiner Person für mich und für die anderen die notwendige Glaubwürdigkeit.
Ich bin das, was ich von mir erzähle. Also reise ich auch nach Samarkand, um zu wissen, von wo ich komme, welche Sittlichkeit ich in mir trage, welche Normen mich leiten, welche Sehnsüchte mich steuern, in welchen kulturellen Kontext ich verwoben bin. Könnte ich all das nicht auch in meiner Großstadtwohnung reflektieren? Ja, vermutlich. Aber es wäre eine rein theoretische Spekulation über das praktische Dasein. Es wäre kalt und aseptisch. Und sobald mir die Fahndung nach meiner Bestimmung zusetzen oder mich langweilen würde, ginge ich nach draußen in die Geborgenheit des vertrauten Raums, ins Cinemax oder Café nebenan, oder ich surfte am Schreibtisch durch die ausstaffierten Tiefenräume des World Wide Web.
Beim Reisen aber ist der Erkennende ungeborgen. Er ist in den Strudel seiner Leibhaftigkeit geworfen. Er entkommt sich nicht. Er klärt sich über sich auf, oder nein, er lässt sich über sich aufklären, weil er sich in jedem Moment zu etwas, zu jemandem, zu einer fremden Vorgegebenheit oder dem Unvorhersehbaren verhalten muss. Der Reisende durchfährt nicht nur fremdes oder bereits bekanntes Terrain, er erfährt beim Fahren, wohin auch immer, sich selbst, als Person, als Mensch, als Existenz. Und gewiss sucht er nach Erfahrungen jenseits erprobter Sicherheiten, denn er will überrascht, mitgerissen, in gewisser Weise von der Wirklichkeit überwältigt werden. Ja, Reisen ist Selbstüberwältigung. diese Haltung verändert das Verhalten.
Am Ende der usbekischen Seidenstraße erwartete mich eine unerhörte Verstimmung. Es war eine jener umstülpenden Erfahrungen, denen man hilflos ausgesetzt ist, als kehrte sich das eigene Innere nach außen. So etwas erlebt der durch Zivilisation verwöhnte Mensch nicht oft. An einem Donnerstagabend zwischen Samarkand und Bukhara kam mit existenzieller Wucht die Erkenntnis über mich, dass der menschliche Magen zum Martyrium nicht fähig ist. Als wäre es eine Prüfung von »Lerne deine Grenzen kennen«. Von vornherein war klar, dass eine deutsche Magenschleimhaut womöglich Schwierigkeiten mit usbekischem Öl bekommen könnte, eine Art grobes Zweitaktgemisch. Und zu keiner Minute war ja ausgeschlossen, dass mehrere Organe Probleme bekommen könnten mit seit Stunden oder Tagen an Haken in der Sonne hängendem, von Fliegen und anderen Kleinstlebewesen besetztem Lammfleisch. Und so geschah es. Die scheinbare Auflösung des eigenen Körpers zu erleben, ist im Mindesten gewöhnungsbedürftig, wenn man, gewohnt und bemüht, stets aufrecht durchs Leben zu gehen, auf allen Vieren und ohne Hinweis auf Hoffnung und Erlösung durch ein unbeheiztes Zimmer am Rande einer Kleinstadt kriecht. Der Körper ist ein strenger Zuchtmeister, der die Erkenntnis seiner eigenen Anfälligkeit ohne jede Gnade überbringt. Eine geheimnisvolle Suppe aus Öl, Fettaugen und von Gott erschaffenem Gemüse oder ein Gramm abgehangenes Fleisch reichen aus, ihn außer Takt geraten zu lassen. Plötzlich erschien mir wie eine vom Himmel geschickte Erscheinung die seit kurzem erwachsene Tochter des Seidenteppichkönigs, in deren geöffneter Hand eine schneeweiße Kugel von der Größe einer Haselnuss lag. Mit unendlicher Dankbarkeit griff ich die Pille, krümmte mich beim Schlucken ein letztes Mal und war für den Rest des Tages von Glück derart betäubt, dass ich zwangsläufig den Eindruck gewinnen musste, wiedergeboren zu sein. Dieser jungen Frau, deren Namen ich nicht kannte, die ich noch nie gesehen hatte und nie wieder sehen würde, bin ich noch heute tief verbunden, weil ich durch sie den Sinn von Vertrauen und Dankbarkeit verstanden habe. Die Bedürftigkeit, das Leid, der Schmerz lehren Empathie für jene, die Leid und Schmerz nicht nur auf Reisen, sondern immer und überall zu ertragen haben. Zwei Tage später kam ich in Deutschland an, verblüfft über die Sauberkeit, die Ordnung und die mir doch schon so lange bekannte Praxis eines aufgedruckten Haltbarkeitsdatums. Ich setzte den Fuß auf die penibel geputzten Marmorplatten des heimischen Flughafens, wurde in die Betriebsamkeit der Großstadt eingespült, die mir außer dem Lärm ihres Hintergrundrauschens in diesem Moment nichts zu sagen hatte. Hilflos saß ich in meiner Wohnung. Es fehlte etwas. Und was fehlte, wurde größer. Es wuchs sich aus und begann zu schmerzen, im Solarplexusgeflecht, das den Magen umhüllt, wie der Mythos die Seidenstraße. Ganz gewiss war ich froh, im nahezu perfekten Arrangement meines Deutschlands leben zu dürfen. Aber mich überfiel in den Tagen nach der Rückkehr in einer Heftigkeit, die an Liebe grenzte, die Sehnsucht nach der Schmerz und Enttäuschung bereithaltenden Ferne.
Wir haben zu reisen verlernt. Wir, das sind die Reibungslosigkeit gewohnten Individualisten westlicher Industriegesellschaften, die kaum noch Gewissheiten haben, deren Institutionen in der Krise sind, deren Leitwerte Effizienz, Wachstum und Optimierung heißen, deren Streben so oft in Selbststeigerung ohne Kontrollverlust besteht, die sich über die Jahre in einem auf Funktionalismus und Effizienz ausgerichteten Leben die Ungeduld zugezogen haben wie eine chronische Krankheit. Fertig beschriebene Subjekte, denen alles bereits bekannt zu sein scheint und denen die Scham der Neugier fehlt. Wir haben deswegen zu reisen verlernt, weil wir uns dem Unbekannten nicht mehr aussetzen. Wozu aussetzen? Es gibt heute keinen vernünftigen Grund mehr, sich etwas auszusetzen, dessen Ergebnis müßig, unlogisch, wertlos, in jedem Fall wenig überraschend sein könnte, da alles Überraschende einer im Vorhinein zielvereinbarten Kontrolle unterworfen wird. Leben wir nicht in einer Epoche, deren Selbstverständnis darin besteht, das Schicksal beherrschen zu können? Corrigez la fortune. Das ist die Maxime des Menschen im Anthropozän, der seit der französischen Aufklärung in alles einzugreifen sich ermächtigt sieht. In die Geschichte, in die Natur, in die Evolution, in seinen Körper. La fortune heißt ja nicht nur Schicksal und Zufall, es heißt auch Glück.
Die zeitgemäße Auslegung des Corrigez la fortune aber stellt uns einen oftmals unglücklichen Menschen vor, der Schwächen, Scheitern und Schmerzen nicht mehr zu ertragen bereit ist. Für jeden denkbaren Defekt gibt es eine Pille, gegen jedes Unbehagen eine Spritze, für jede Ungesundheit eine Therapie. Dieser sich der eigenen Vervollkommnung ausliefernde Mensch pflegt sein Leben zu delegieren und nach außen, nach hinten, aus der Unmittelbarkeit in ein imaginäres Später zu verlagern. Aber was bringt ein Leben, das nicht im Moment gelebt, sondern aufgeschoben wird? Was bringt die Anhäufung von Geld und Gütern in Überfülle, wenn man den Genuss nicht gelernt hat? Nicht die Schönheit des guten Essens, nicht die Gesundheit der Ruhe, nicht die Geborgenheit der Natur, nicht die Erfahrung, dass die Haut zur Reinheit allein Wasser und ein Stück Seife benötigt und 100 Haarpflegeprodukte in den Regalen der Drogeriemärkte geradezu absurd erscheinen.
Wann, wenn nicht auf Reisen, gewinnt man die Zeit im Verlust ihrer unermesslichen Fülle? Wann, wenn nicht irgendwo in irgendeiner Stadt, in irgendeinem Dorf, an irgendeinem fremden Ort, gestattet man sich, minutenlang den Weg einer streunenden Katze zu verfolgen, um zu sehen, dass Katzen auf der ganzen Welt das Gleiche tun? Es bringt ja nichts und bringt nichts ein, einer Katze bei ihrer alltäglichen Lebensbewältigung zuzusehen. Sie wittert etwas und sucht nach Abfällen, sie beobachtet und schützt sich vor Gefahren, die der Mensch noch lange nicht spürt. Das würde sie auch in Göttingen, München, Husum oder auf Usedom tun, aber irgendetwas ist anders. Es geht gar nicht um die Katze. Es geht um das große Ganze. Denn wenn Katzen überall das Gleiche tun, tun dann nicht auch die Menschen überall das Gleiche? Und wenn Menschen überall das Gleiche tun, warten, weinen, lachen, gehen, sich ernähren, sich lieben, sich betrügen, gibt es dann einen einzigen Grund für Trennung, Fremdheit, Ab- und Ausgrenzung? Um im Unbekannten das Vertraute zu entdecken, in einer Epoche der Bilder- und Wörterfluten, da zwischen Wahrheit und Lüge nicht mehr klar zu unterscheiden ist, muss man die Komfortzone der eigenen Behäbigkeit verlassen. Auf der Reise ist die Gegenwart geradezu heilig, der sensationelle Moment im Hier und Jetzt. Nicht die Vertröstung auf ein imaginiertes Morgen, auf die womöglich kommende Perfektion einer umstandslos konsumierbaren Herrlichkeit. Vielleicht lernt man nur noch, oder vielmehr stets aufs Neue, durch das Reisen das, was Menschheit ausmacht. Vertrauen, Verbundenheit, Verbindlichkeit. Und die hohe, wenn nicht die höchste Wertschätzung, die einem Menschen zuteil werden kann.
Es ist nie falsch, in Hinterhöfe zu schauen. In Hinterhöfen offenbart sich die wahre Welt hinter der scheinbaren. Das Zuhause wilder Katzen, verrosteter Schilder, sinnloser Maschinen, ausrangierter Hoffnungen, abgelebter Epochen, zerplatzter Träume, vergebener Hoffnungen. Eines Jahres fuhr ich durch Russland auf der Suche nach der russischen Seele. Und natürlich kommt die Provinz hinter Moskau schneller als gedacht, weil der Zufall eine Abzweigung mit sich bringt, die zu einer Straße wird, an einem See entlang führt, den Stromleitungspfählen folgend, und in dem Moment, da irgendeiner der grundlos empörten Hähne kräht, tritt rein zufällig Fjodor Abitow in verdreckter, zerrissener, zerlöcherter Hose aus dem von Wellblech eingerahmten Vorgarten hervor und will wissen, wie es sein kann, dass es Fremde mit solch feinen Schuhen ins Dorf verschlägt.
Gestern ist wieder einer von uns im See ertrunken,
sagt Fjodor ohne jedes Misstrauen.
Die Taucher wollen 2000 Rubel, damit sie ihn rausholen.
2000 Rubel? Wer kein Geld und keine Beziehungen habe, kommt zu gar nichts im heutigen Russland.
Wir nennen die Demokratie Scheißokratie.
Keiner lacht oder lächelt oder schmunzelt. Und der besoffene Ersoffene wird für alle Zeiten auf dem Grund des Sees liegen, weil 2000 Rubel 50 Euro sind und 50 Euro ein Vermögen. Alle Uhren im Dorf gehen falsch, aber sie gehen. Das Dorf hat keinen Namen. Es heißt Dorf. Ein totgesoffenes Dorf zwischen Tscheljabinsk und dem Uralgebirge. Das Dorf ist wie alle anderen russischen Dörfer zum Sterben verurteilt, so wie die Menschen zum Sterben verurteilt sind, weil ein Leben, wie sie es im Dorf führen, keinen Sinn mehr macht. Der Hahn kräht, also wird es bald Abend. Im Haus der Abitovs hoppelt eine Art Kühlschrank auf der Stelle und Ludmilla will den Truthahn holen. Heute ist ein Samstag im April, aber für die Fremden wollen Fjodor und Ludmilla jetzt ihren einzigen Truthahn schlachten. Einmal im Jahr leistet man sich im Dorf einen Truthahn, zum Fest des Herrn in der Weihnacht. Seit 10 Jahren hat Fjodor kein Gehalt bekommen. Man schreibt auf, was er mal kriegen soll. Bezahlt wird dann mit Brot oder auch nicht, denn meistens gibt es kein Brot. Nur einen guten Willen. Aber was heißt schon gut, wenn jeder gegen jeden kämpft?
Wir leben, um zu überleben,
sagt Fjodor.
Leben ist das nicht,
sagt Ludmilla. 80 Rubel Kindergeld erhalten sie vom Staat. 400 Rubel für 5 Kinder, 10 Euro im Monat. Neue Sandalen kosten 320 Rubel. Was heißt das? Es heißt, entweder Essen für alle oder Sandalen für eines der Kinder. Und dann wollen sie 2000 Rubel, um einen Toten aus dem See zu holen. Seit die Sowjetunion zu Russland wurde, hat jeder im Dorf Angst, aus dem Haus zu gehen. In der großen Freiheit ist das Naturrecht zurückgekehrt. Das Recht des Stärkeren und Süchtigeren. Die Leute trinken Tag und Nacht. Man trinkt, was brennt. Wodka, reinen Alkohol, Eau de Cologne, Haut- und Gesichtsreinigungsessenzen oder Nagellackentferner, 50-50 mit Wasser verdünnt, das ist billiger. Ludmilla holt den Truthahn und geht in die Küche. Oh nein, entfährt es den Fremden mit den feinen Schuhen, das geht nicht, das können wir nicht annehmen. Welch Tragödie! Denn was ist schlimmer, die Gastfreundschaft, diese höchste, älteste und wichtigste aller Tugenden zurückzuweisen, indem man den größten Schatz einer gnadenlos armen Familie zurückweist, oder diesen einen Truthahn essen und der Familie das nehmen, was das höchste, älteste, wichtigste Ereignis des Jahres ist, das Festmahl zur orthodoxen Weihnacht im kommenden Januar. Was bleibt, ist Lüge in Zeiten des Elends. Vegetarier sei man, sagen wir. Entschuldigung, Verbeugung, Handschlag.
Das ist schade,
sagt Fjodor. Und dann gibt es eingelegte Gurken. Im Brackwasser machen Schwäne Männchen und Gänse schnattern im Spalier. Backsteinschornsteine folgen auf doppelreihige Überlandrohre. Fabrikruinen, oxidierte Kesselanlagen, Feuerstellen vor Toreinfahrten und hastig pickende Krähen am Straßenrand. Und so geht es fort, ostwärts durch die Steppen, durchs verlassene Land der Birken, Seen und Einsamkeiten. Und auf der Fahrt ins nächste totgesoffene Dorf keimt in den eigenen Eingeweiden der Schmerz einer existenziellen Traurigkeit.
Die direkte Konfrontation mit fremden Sitten auf Reisen kann und wird immer einen Konflikt befördern, der einem zu Hause erspart bleibt. Es ist jener Moment, an dem klar wird, dass Moral kein Gerücht ist, dass sie leiblich spürbar wird und eine ethische Forderung stellt. In der Bewährung fern jeder Zivilisation, beispielsweise durch die unerwartete Begegnung mit einem verarmten Alkoholiker, ist zu lernen, was es heißt, als Mensch dem anderen zu begegnen. Dass Scham die Kehrseite der Moral ist, dass Verständigung an allen Orten der Welt möglich ist. Man lernt Zwischenmenschlichkeit, die man zwar auf der Straße seines Heimatorts gewiss ebenso lernen könnte, aber auf der Reise widerfährt sie einem in unverstellter Drastik.
Ab Arba Minch gibt es keinen Asphalt mehr. Es gibt nicht einmal Straßen, es gibt Pisten. Ohne kreativen Fahrer ist man aufgeschmissen. Er muss Strecken erfinden und Pfade erobern, wo Furten sich verstecken und Felsbrocken lagern. Gewöhnlich sind die Flüsse ausgetrocknet. Manchmal existiert tatsächlich eine Pfütze. Darin waschen sich Menschen oder tränken Vieh. Arba Minch ist die Pforte in den Süden Äthiopiens, wo ein Dutzend der letzten indigenen Völker Afrikas Riten, Zeremonien, Tänze und noch immer den Bullensprung pflegen. Die Aussicht auf einen derartigen Okuli ließ uns täglich 8 bis 10 Stunden cruisen, bis die Sonne sank und wegen der kaum gefederten Sitze im weißen Jeep die Lendenwirbel glühten.
Der Bullensprung ist ethnografisch betrachtet ein klassischer Rite de Passage, wie er bei den Stämmen der Bena und Hama seit Jahrhunderten vollzogen wird. Das Initiationsritual einer symbolischen Zeugung und Geburt, wenn der Vater entschieden hat, sein Sohn sei, um die Erbfolge zu wahren, von nun an heiratsfähig.
Ein Cousin des Bullenspringers schultert sein Gewehr, stopft sich einen Strauß Blätter in den Mund und führt uns auf gewundenen Wegen hinauf nach Shababal. Von unten sieht man Qualmsäulen und Dunstschleier. Zu viert starten wir um 1 Uhr und fahren 80 Kilometer in die Berge, um gegen 3 eine unpassierbare Furt zu erreichen. Umdrehen, über Umwege an Dornsträuchern vorbei, erklettert sich der Wagen Meter für Meter durch getrocknete Bachbetten meilenlang im ersten Gang, trotz Allradantrieb. Auf den Pfählen der umzäunten Felder stecken Totenschädel. Sichtbarer Beweis für die Götter, dass rituell geopfert wurde. Je mehr Schädel zu sehen sind, desto größer ist der Wohlstand der Familie.
Ist es zynisch, die Unzugänglichkeit von Südäthiopien aufregend zu finden? Ist es, zurückgekehrt in die Komplexität der von Recht und Rationalität durchwirkten heimischen Republik, eitel, von primitiven Wilden zu schwärmen? Die Menschen dort haben keine Wahl. Sie können kein anderes Leben wählen. Sie sind mit Überleben von Tag zu Tag beschäftigt. Die bukolische Poesie, die für den Reisenden in dieser Alltagsbewältigung steckt, mag ihm als Verklärung des Ursprünglichen dienen und die romantisch umflorte Anmutung scheint für die Smartphone-Kamera geradezu präfiguriert.
Wenn es aber weder zynisch noch eitel wäre, sondern die Erkenntnis eines großen Lerneffekts? Die im Trubel des unausgesetzten Geschehens lebenden Individualisten der westlichen Wohlstandsgesellschaften sind womöglich schon lange keine Subjekte mehr, die sich selbst steuern. Sie unterliegen der Selbsttäuschung. Sind wir nicht längst durch Algorithmen weitgehend konditionierte Objekte, die nicht mehr entscheiden müssen, nicht mehr entscheiden können, sich nicht mehr entscheiden brauchen, weil ihnen Entscheidungen zunehmend abgenommen werden? Das GPS leitet uns, verortet uns, registriert uns. Wir verlassen uns auf die koordinierte Arbeit programmierter Navigationssysteme und geben die eigene Suche auf.
Wie viel mehr aber lernten wir über uns, wenn wir einem Unbekannten leibhaftig begegnen müssen, mit der ganzen Fülle unserer Existenzialität? Wenn wir den uns fremden Einheimischen nach dem Weg fragen müssen und auf seine Anweisungen angewiesen sind? Natürlich ist das unbequemer, es ist mühsamer, es wird vielleicht ohne Ergebnis bleiben. Es könnte das Risiko einer Zurückweisung beinhalten und die Gefahr eines Übergriffs. Aber es lässt für einen unplanbaren Augenblick den Raum abertausender Möglichkeiten entstehen und den Horizont der unerhörten Erfahrung einer Grenzüberschreitung. Und es gibt Momente, da man lernen muss, Vertrauen zu investieren, um Sicherheit zu gewinnen. Vorbehaltlos, einseitig und ohne Rückhalt.
Dann geht es nicht weiter. Denn auf der Höhenstraße der Berge von Getba treffen sich die Masch, die besten Freunde des Bullenspringers und die Frauen des Clans zum traditionellen Auspeitschen. Ein Spiel, eine Sitte, ein weiterer Ritus. Die Masch sind zwischen 16 und 20 Jahre und sie singen, schellen, tuten und stampfen. In großer Feierlichkeit werden ihre Gesichter geschminkt. Rote Punkte auf weißem Lehm. In den Händen halten sie gebündelte Gerten. Da tanzt eine der jungen Clanfrauen einen der Masch an. Der ignoriert sie allzu lässig. Sie lacht ihn dafür aus und streckt ihm die Brüste entgegen. Genervt dreht er sich weg. Sie neckt ihn weiter, tutet und singt und stampft. Da reicht es ihm. Und er tippt die Gerte auf den Boden, sie steppt auf der Stelle und dann zieht er durch, dass es schnalzt. Über ihre Rückenhaut läuft Blut. Auf dem Oberarm klaffen Risse. Da lacht sie nur höhnisch über den Schwächling. Auf ihrem Rücken sind geschätzt 8 wulstige Narben zu sehen. Die neue Wunde wird eingerieben mit Butter und Lehm. Je wulstiger die Narbe, desto schöner wird sie empfunden. Desto höher ist der soziale Status der Frau. Für die Unverheirateten des Clans ist es die höchste Ehre, ausgepeitscht zu werden. Je mehr Schläge sie einstecken, desto mehr zeigen sie dem Schläger, wie viel Schmerz sie für einen möglichen Bräutigam zu ertragen bereit sind. Neue Gärten werden gerissen. Es schnalzt und schnalzt. Und das ist mindestens gewöhnungsbedürftig. Nach 4 Stunden entkleidet sich Muga, der Bullenspringer des heutigen Tages. Er sitzt nackt auf einer Rinderhaut, die Beine in den Schoß des allerbesten Freundes verhakt. Dann läuft er an, steigt über ein Kalb hinauf und rennt über die Rückrate von 13 Rindern. 1, 2, 5 Mal schafft er es, ohne herabzufallen. Wäre er gestürzt, hätte er auf ewig das Stigma des Versagers. Jetzt aber ist er ein Mann. Man schneidet die Lederschnur durch. Symbolisch ist er von Vater und Mutter entnabelt und steht nackt vor allen. Dann wird er rasiert und, als sei es der Talg des gerade Geborenen, mit Butter eingerieben. Man setzt ihm ein Stirnband mit 2 Straußenfedern auf und nach der anschließenden Prozession vom Plateau hinab ins Dorf muss er für 3 Monate mit seinem besten Freund durch die Steppe ziehen, zu befreundeten oder verwandten Clans auf der Suche nach einer Frau. Die Frauen und Männer seines Clans aber werden noch 2 Tage feiern, trinken und 100 Ziegen schlachten.
Wir haben nicht nur zu reisen verlernt, wir haben das Reisen als solches verlernt. Den Sprung ins Unvermeidbare, den Sprung ins Schicksal, das zugleich Glück ist. Hatten wir es je gelernt? Womöglich nicht explizit. Reisen ist immer auch Ausdruck eines Wohlstandes, sich über die unmittelbare Bewältigung des Überlebens hinaus den Sprung in die Welt hinein leisten zu können. Als diese Welt noch nicht globalisiert, als der Globus noch ein unkodiertes Expeditionsfeld zur abenteuerlichen Erkundung war, gab es etwas ganz und gar Erhebendes, die Magie des Moments. Das, was im Moment entsteht, die ganze unverstehbare Welt, kann sich im Nu eröffnen und plötzlich hört man, sieht man, fühlt man. Man beginnt zu begreifen und begibt sich auf einen Weg, dessen Ende nicht absehbar ist. Der Weg zu diesem Wissen geht nicht über einen Klick, nicht über eine App, nicht über die konfektionierte Präsentation einer perfekten Benutzeroberfläche, sondern über Fehler, Irrtümer und Scheitern, über Verlaufen, Verirren, Verpassen. Dem Faszinosum Fremdheit, diese Überzeugung wuchs sich auf vielen Reisen zu einer Gewissheit aus, kommt man nur durch die Poesie der Hingabe auf die Spur. Hingabe an den unmittelbaren Ort, an den Menschen. Hingabe an das, was der Fall ist, an die Wunder voller Unwägbarkeiten, genannt Unmittelbarkeit.
Pünktlich um 4 Uhr früh war er da. Und wir krochen völlig übermüdet aus unseren Hütten am Fuße des guatemaltekischen Vulkans Atitlan, den wir besteigen wollten. 4 Uhr nachts? Hatten wir den Fischer am See gefragt. Wann denn sonst, hatte der Fischer gesagt. Die Herrlichkeit des Blicks über den Regenwald sei nur bei Sonnenaufgang um 7 von unvergleichlicher Schönheit. Der um 4 Uhr bereits wartete, der Onkel des Fischers, war damals um die 70. Er schlappte barfuß in kaputten Sandalen, trug Shorts und ein T-Shirt. Er sprach kein Wort Englisch und wir sprachen nur etwa 2 Wörter Spanisch. Der? Fragten wir uns. Er will diesen offenbar höchst anspruchsvollen Aufstieg mit uns machen? Er will uns, die wir 50 Jahre jünger und körperlich bestens in Form waren, führen und leiten? Gewiss, wir hätten über einen Reiseveranstalter einen zertifizierten Bergführer buchen können, mit oder ohne Dolmetscher. Wir hätten, vom Organisator mit Proviant und Wasser versorgt, um 9 Uhr früh in der Gruppe aufsteigen und nachmittags am Kraterrand von einem professionellen Fotografen für die Ewigkeit in Szene gesetzt werden können. Aber wir hatten dem Fischer vertraut. Und nun, fast pünktlich nachts um 4.05 Uhr, begann der Aufstieg. Selten waren wir in unserem bisherigen Leben so sehr gedemütigt worden. Der kleinwüchsige Senior mit kaputten Sandalen und einer fast klösterlichen Schweigsamkeit zog mit unerhörter Geschicklichkeit den durch Abhänge, Baumwurzeln und Schlamm schwer zu bewältigenden Vulkanrücken hinauf. Seine Trittsicherheit war so erstaunlich wie die Ausdauer, das Tempo und die Geduld, mit der er alle 200 Meter auf uns wartete, da wir keuchend und im Schweiß zerfließend um Pausen bettelten. Nach 3 Stunden offenbarte sich der Kranz der Morgensonne und es begab sich reines Glück. Er aber, der Onkel des Fischers mit über 70, rannte wieder mit uns hinunter und führte an diesem einen Tag noch 3 weitere Paare zum Kraterrand. Demut ist oft das Resultat einer erlittenen Demütigung. Nie wieder habe ich mir je Arroganz gegenüber Fremden geleistet. Nie war mein Respekt vor dem Alter größer.
Serendipität heißt übertragen Glück des Zufalls. Der glückliche Zufall ist der ideale Reiseleiter, weil er auf unvorhersehbare Weise Bilder ermöglicht, die, jenseits bestehender positive und negative, in just diesem Moment die ganze Welt erschaffen. Das hingeworfene Wort, die zufällige Entdeckung, das merkwürdige Geräusch, die Sensation einer plötzlich im alaskischen Nachthimmel tanzenden Aurora oder die Begegnung mit einem Vulkanvirtuosen in Sandalen, die wir nie für möglich gehalten hätten, weil wir in unseren Weltberechnungen nur bestimmte Menschenereignisse und Fügungen erwarten. Die Selbstauslieferung an die Unmittelbarkeit dessen, was einen in einem nicht organisierbaren Augenblick umgibt – das ist der Moment, da sich Erkenntnis schenkt. Für die Unerhörtheit des auf Abwege lenkenden Zufalls muss man nicht reisen, aber der beste Weg ist das Reisen dennoch, weil es zur Hingabe nötigt, ob man will oder nicht.
Nichts bringt ja mehr Erkenntnis als die ehrliche Ratlosigkeit auf die Frage, wie kommen wir von einem Abweg zum gewohnten Weg? Die Fähigkeit in sich zu entdecken, das Unbestimmte aushalten zu können, kuriert die Unfähigkeit des rational durchplanten Menschen zu Geduld. Etwa angesichts eines Busses, der nicht fährt. Nein, falsch, der gar nicht erst kommt. Der nicht kommt, obwohl der Ticketverkäufer in seinem Häuschen im Dorf am Atitlansee gesagt hat, der Bus nach Guatemala-Stadt komme in 1 Stunde. Der Mann lügt ja nicht. Er vertraut auf den Fahrer. Aber der Bus kommt nicht. Dann sagt er, der Bus kommt in 2 Stunden. Weil ihm das ein anderer gesagt hat. Nach 2 Stunden sagt er, der Bus kommt in 4. Dann sagt er, der Bus kommt heute gar nicht mehr. Er schließt sein Tickethäuschen und geht nach Hause. Eine weitere Nacht im guatemaltekischen Dorf steht an. Irgendwo in einem Hinterhof oder einer Pension mit Kakerlaken. Was berechtigt uns zu glauben, alles geschehe nach Plan? Was das gute Leben bestehe in der Verabredung zur unbedingten Pünktlichkeit. Ein Bus wird kommen. Morgen, irgendwann, egal, aber er wird kommen. Und er kam. 2 Tage später.
Produktionsprozesse benötigen minutiöse Planung, gewiss. Eine auf das Prinzip Just-in-Time abgerichtete Ökonomie braucht Verlässlichkeit. Auch das keine Frage. Aber ist das Leben eine Just-in-Time-Angelegenheit? Die Erfahrung, nichts ausrichten zu können, nichts zu entscheiden zu haben, den Umständen ausgeliefert zu sein, Kontrolle zu verlieren und in den Strom des Augenblicks zu geraten. Die Erfahrung zu warten, die Lehre des Nichtgeschehens hinnehmen, sich mit dem Nichtgeschehen arrangieren zu müssen. Wir können ja das Nichtstun nicht mehr ertragen, weil das Nichtgeschehen nutzlos scheint und durch nichts entlohnt wird. Das Nichtereignis hat keinen Wert.
Welch Irrtum! Gerade dann, wenn scheinbar nichts geschieht, geschieht unendlich viel. Oder anders, dann geschieht das Eigentliche. Die Erkenntnis einer Belohnung durch Ereignislosigkeit führt zwangsläufig zu einem neuen Verständnis von Werthaltigkeit.
Die Kunst der Langeweile, der auf fremden Plätzen nachzuhängen ein Gefühl der Erschöpfung angesichts der Fülle der Schöpfung auslöst, die man erst hier in einem fremden, durchreisten Land wieder spüren lernt, als hätte man sich beim Eintritt in dieses Land aller Lasten entledigt. Auf Reisen ist die Langeweile das höchste Erkenntnismedium, weil sie ohne Drogen oder anderes Illusionswerkzeug in die gespürte Langsamkeit der vergehenden Zeit angesichts eines minutenlang beobachteten Fliegenflugs hineinführt. Wer der Erfahrung des Nichtgeschehens ausgesetzt ist, wird die Rastlosigkeit des gewohnten Lebens anders einschätzen. Er wird sich vielleicht nicht oder nicht widerstandslos in die Ermüdung treiben lassen, weil er die Frage nach dem Glück anders stellt. Ist glücklich nicht der, der zufrieden ist, dass überhaupt ein Bus kommt, wenn auch zwei Tage später?
Die Erde schwebt heran. Der Ball erhält Konturen. Der Ball dreht sich. Es geht in die Tiefe, herunter auf den Boden. Feldquadrate sind zu sehen und Gekräusel, rote Punkte, Rechtecke, Stadtnamen. Doppelklick ins Häusergewirr, als wäre es ein Gemälde von Paul Klee. Zoom nordwärts. Die Maus schiebt die Stadt hinauf. Doppelklick. Dann erscheint der Registan mit seinen Mädressen in 3D. Die Ulugbek-Mädresse links, die Sherdor-Mädresse rechts, die Tilakori-Mädresse am Kopf des so unglaublich berühmten Platzes. Ich bin da. Samarkand. 5512 Kilometer entfernt. 141 Verkehrspunkteangaben. Von wem auch immer berechnete, theoretische 67 Stunden Reisezeit mit dem Auto von Hamburg über Danzig, Warschau, an Minsk vorbei, über Moskau, südlich nach Westkasachstan, durch die Wüste bei Atyrau, südlich des Aralsees, oberhalb von Bukhara, durch halb Usbekistan. Doppelklick. Das Bild dreht sich, als stünde ich direkt vor den Toren der Mädressen. Nach dem Eingang wird das Bild unscharf. Die Maus dreht den Platz rechts herum. Eine Rundtour, ein Panoramablick. Modus Bodenansicht. Fotorealistisch nennen das die Programmierer von Google Earth. Sie erfassen jedes Detail in der Stadt. Ich sehe Samarkand besser als im Ort selbst. In ein paar Sekunden habe ich die gesamte Stadt gescannt. Aber nichts bewegt sich. Das Sein ist ein Standbild. Die Stadt eine Behauptung. Ich habe das vermessene, ausgeleuchtete Samarkand in der ganzen Größe seines Terrains gesehen, was mir am Ort leibhaftig niemals möglich gewesen wäre. Seine Pracht und historische Bedeutung gespürt, habe ich am Computer kein bisschen. Für einen Moment war ich da, dort anwesend war ich nicht. An meinem Schreibtisch sitzend beende ich Google Earth mit einem Mausklick. Und dann ist es still.
Ich verabscheue Reisen.
Mit diesem Satz beginnt der legendäre Ethnograf Claude Lévi-Strauss sein 1955 erschienenes Buch »Traurige Tropen«. Wie könnte ausgerechnet er, der sein Leben lang gereist ist, das gemeint haben? Lévi-Strauss lässt wissen, dass es die Erkundung der primitiven Völker durch Touristen ist, die er verabscheut. Dieses auf Sensationen angelegte Reisen der Vertreter westlicher Industriegesellschaften auf ihrer Suche nach Abenteuer, Bestätigung und Belohnung, die zur Zerstörung der Lebensräume und zum Aussterben der indigenen Völker führt. In gewisser Weise hat Lévi-Strauss, der Forschungsreisende im Auftrag wissenschaftlicher Erkenntnis, sicher recht. Wer reist, reist immer um seinetwillen. Er leistet sich einen fulminanten Egoismus auf Kosten anderer und redet sich womöglich ein, die Aufgesuchten profitierten von ihm genauso wie er von ihnen. Manchmal mag das stimmen. Im weitesten Sinne aber dringt der Reisende aus Gründen der Selbstwertsteigerung eigenmächtig in geschützte Habitate ein und verführt die Einheimischen mit Geld und Lifestyle. Je mehr wir Exotik direkt erfahren, desto schneller zerstören wir sie. Und was nach der Zerstörung zurückbleibt, ist der Konformismus des Konsums. Irgendwann wird es bei den Indianern im brasilianischen Mato Grosso eine Starbucks-Filiale für den globalisierten Lifestyle-Hipster geben. Durch die Logik des Reisens als Kolonialisierung fremder Lebenswelten verliert die Welt peu à peu ihre letzten Paradiese. Den Verlust der Paradiese beklagte Lévi-Strauss Jahre nach Erscheinen der traurigen Tropen in einem Rundfunkinterview.
Mit den Charterflügen haben jene, die bislang vom Exotischen nur träumen konnten, Lust bekommen, sich das mal anzuschauen. Diese Realitäten zu berühren, die bislang von einem magischen und verbotenen Prestige umrankt waren.
Wir haben zu reisen verlernt und brauchen die Erkenntniskraft des Reisens gerade heute dringend. Sich in die Sittlichkeit einer fremden Gesellschaft, in die Transzendenzvorstellungen eines Kulturvolks einzufühlen, erfordert die Bereitschaft, sich das Allgemeinmenschliche vorzustellen, ohne etwas auszuschließen. Reisen ist fortgesetztes Staunen, ohne zu werten. Wer nicht reist, verlernt zu beobachten, weil er sich nicht in Frage stellt. Der Beobachter führt das Leben, wenn er sich selbst als Frage auffasst. Ich muss mich, um ich sein zu können, immer in Bezug auf den anderen denken. Der andere bin ich. Und ich bin der andere. Ohne Erkenntnis, dass der andere, der mir in Gestalt des Fremden gegenübertritt, ich selbst bin, kann Gesellschaft nicht gelingen.
Murat und ich fuhren ins Zentrum der kurdischen Stadt Siverek im Osten der Türkei. Und ich erinnerte mich an einen Satz von Ibrahim, dass man in dieser Umgebung noch immer grundsätzlich niemandem trauen dürfe. Dass die Spitzel des türkischen Geheimdienstes sich mit dem rot-weiß karierten Kopftuch kleideten und sich als überzeugte Kurden und das Volk mischten, um beim Gang zur Toilette per Handy die Kollegen der Sonderpolizei zu benachrichtigen und dann bei Verhaftung eines Denunzierten scheinheilig empört zu sein. Der Baumwollpflücker Siddiq war voluminös und saß mit vier Männern breitbeinig im namenlosen, hellgrün gestrichenen Teehaus auf Plastikschemeln, trank Tee und schwieg, wie es teetrinkende Männer gerne machen. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte mimisch sofort eine Beziehung zu Siddiq in dem Moment, da wir das Teehaus betraten. Vielleicht lag es an der Tiefe seines Blicks, vielleicht an dessen Traurigkeit, von deren Varianten ich mich aus unerfindlichen Gründen stets angesprochen fühle. Wir sprachen ein, zwei Stunden, tranken Tee und schwiegen. Murat und die anderen rauchten selbstgedrehte Zigaretten. Siddiq und ich rührten mit dem Löffel im Teeglas. Ich sah an seinem kleinen Finger einen wunderschönen Silberring und sah leicht verschämt darauf. Keiner außer Siddiq hatte es gemerkt. »Schöner Ring«, sagte ich nach einer Weile. »Dein Hochzeitsring?« Ohne ein Wort zu erwidern, nahm Siddiq den Ring ab und legte ihn in meine Hand. Ich gab eine Runde Nescafé aus, aber zahlen durfte ich nicht. Zweimal ging meine Hand zum Herz, einmal jeweils die ihre. Teşekkür, besten Dank. Dann standen sie alle auf und jeder gab mir, als wäre er ein Konfirmationsknabe, artig die Hand. Ich nahm den Ring des Siddiq und steckte ihn an den Finger. Noch heute liegt er auf meinem Schreibtisch. Am Ende einer Reise ist der Mensch ein Stück weitergekommen. Ein Stück weiter unverwechselbar geworden, sich selbst. Er ist mehr derjenige geworden, der er ist. Er ist sich auf die Spur gekommen. Ecce homo, flüstert er und verschwindet in den Alltag, um aufs Neue darauf zu warten, einen fremden Ort zu finden, in diesem Ort aufzugehen, statt ihn zu beschreiben. Sich von einem Ort erobern zu lassen, statt den Ort zu erobern. Er träumt davon, sich von der Vielfalt des Vorfindbaren überwältigen zu lassen. In irgendeinem, in die Kraft seiner ganzen Geschichtlichkeit eingewobenen anderen Ort.
Reisen als Erkenntnis. Oder wie ich mir im anderen begegne. Von Christian Schüle. Es sprachen Jennifer Güzel, Johannes Hitzelberger, Aurel Mantai und Xenia Tilling. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Stefanie Ramp. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.